Am Jahresende ziehen ja viele Menschen Bilanz. Das machen wir heute auch. Wo stehen wir bei unserer Suche nach dem umweltfreundlichen Nachfolger für unseren Euro 5 Diesel-Kombi?
Aus meiner Sicht haben Sie da ein großes Problem, weil tatsächlich die ökonomischen Parameter alle dafür sprechen, sich nochmal für einen normalen Verbrenner zu entscheiden.
Das sagt Andreas Löschel, einer der besten Ökonomen Deutschlands. Und das meint mein Sohn.
Was für ein Auto findest du denn cool?
Ein BMW.
Ehrlich? Warum?
Das E-Auto finde ich cool, aber das kostet viel zu viel Geld. Das sieht voll cool aus, aber...
Der i3,
ja. Also, und dieser Sportwagen, dieser aerodynamische Flitzer, den finde ich voll cool.
Viele Freunde haben mich schon gefragt, wie geht sie denn aus, eure Suche? Was ist sie, die klimafreundliche, bezahlbare, praktikable Option? Eine Antwort gibt's heute. Ich bin Philipp Sommer und Sie hören Fahrverbot, der lange Weg zum umweltfreundlichen Auto. Sie haben gehört, bei meinen Kids hat die Werbeoffensive der Automobilindustrie für E-Autos schon gefruchtet. Janni will einen Elektro-BMW und Mats hatte ja den E-Smart vorgeschlagen. Leider beide zu klein. Aber im Ernst, wir haben gelernt, dass reine Elektroautos laut der meisten Studien schon klimafreundlicher sind als Verbrenner. Allerdings nicht viel. Und Plug-ins sind, wenn sie viel auf Langstrecke gefahren werden, kaum besser fürs Klima als mein Diesel, wegen der schweren Batterie, die mitgeschleppt wird. Das finde ich jetzt auch nicht so klasse. Eine andere Option, um Treibhausgas zu sparen, gibt's aber nicht so wirklich im Moment. Synthetische Kraftstoffe, beispielsweise E-Fuels aus Wasserstoff, sind noch nicht marktreif, gibt's noch nicht genug. Und eine Alternative wie Care-Diesel aus Pflanzenöl ist in Deutschland verboten. Vor einigen Wochen hatte ich ja in Folge 2 bei Roland Weissart in Öhringen getankt. Jetzt darf der den Kraftstoff auch in Baden-Württemberg nicht mehr verkaufen. Anordnung vom Ministerium. Die einzige Chance, die ich im Moment habe, ist bei meiner Tankstelle Ja zu sagen und mit etwa einem Cent Aufschlag pro getanktem Liter Bäume pflanzen zu lassen, um meine CO2-Emissionen wieder reinzuholen. So verspricht's der Mineralölhersteller. Funktioniert über Emissionshandel. Oder ich kann Fahrrad fahren. Das hat auch Andreas Löschel gemacht, als ich ihn zum Interview in Mannheim getroffen habe. Löschel kommt aus Schwetzingen und ist einer der besten Ökonomen Deutschlands. Dazu arbeitet er in Expertengruppen beim Weltklimarat und berät die Politik, wie man die Wende schaffen kann.
Wir haben ja die Elektrizitätswende, die Wärmewende, die Mobilitätswende. Und bei den ersten kommen wir ganz gut voran. Bei den Erneuerbaren, das haben wir viel geschafft. Aber mit der Mobilitätswende, da werden wir uns noch lange schwer tun. Da fehlt die Infrastruktur augenblicklich, die Ladeinfrastruktur. Da fehlt es auch noch an der Technik, was die Reichweiten angeht. Und wir werden auch den Menschen auch Alternativen anbieten müssen, also etwa im ÖPNV-Ausbau. All das muss geschafft werden, bevor wir wirklich die Mobilitätswende auch realisieren können.
Es ist ja tatsächlich für den Kunden, für den Verbraucher ökonomisch eine ganz schwierige Frage. In meinem Fall jetzt, Euro 5 Diesel, Stuttgart darf nicht mehr fahren. Aber was kann ich denn kaufen? Was ist ökologisch und ökonomisch sinnvoll im Moment?
Aus meiner Sicht haben Sie da ein großes Problem, weil tatsächlich die ökonomischen Parameter alle dafür sprechen, sich nochmal für einen normalen Verbrenner zu entscheiden. Das kommt natürlich ein bisschen auf den persönlichen Fall an, aber aus all den Gründen, Reichweiten, Laden, all das ist augenblicklich noch nicht so ausgereift. Und Sie werden dann augenblicklich wahrscheinlich noch eine konservative Entscheidung treffen. Das Wichtige ist, dass wir das so hinbekommen, dass es auch ökonomisch für jeden tatsächlich die naheliegende Entscheidung ist, zum Beispiel auf Elektromobilität umzusteigen. Das ist heute nicht so, wenn Sie an die Tankstelle gehen, dann sehen Sie, der Sprit ist sehr, sehr günstig. Ne? Wenn Sie sich anschauen, die anderen Leistungsparameter des Autos, sehen Sie, da werden Sie auf Probleme treffen. Das heißt, für einige ist es heute schon attraktiv, weil bestimmte Autos, Elektroautos eben einfach spannend sind, sich das zu kaufen, aber es ist eben nichts für die Breite. Und deswegen ist es wichtig, eben auch die Leute mitzunehmen, die jetzt kein besonders grünes Gewissen haben, ne, sondern die eben einfach eine ganz rationale Entscheidung machen, all das in die Waagschale werfen und sich dann für die zum Beispiel Elektromobilität entscheiden. Und wenn wir das hinbekommen, dann kann diese Mobilitätswende im Pkw-Bereich auch ganz, ganz schnell gehen, weil dann eben diese Entscheidungen in eine andere Richtung getroffen werden.
Für Andreas Löschel ist klar, der Markt muss die Mobilitätswende regeln. Die Politik kann helfen, aber nicht durch Förderung einer einzelnen Technologie, sondern durch richtige Regulierung.
Aus ökonomischer Sicht muss es so sein, dass CO2-Ausstoß einen Preis bekommt. Das heißt, es muss einfach was kosten, wenn ich mit dem Verbrenner fahre. Es muss was kosten, wenn die Unternehmen auf fossile Energieträger setzen. Ich glaube, das ist der zentrale Punkt. Wenn wir diesen Rahmen hinbekommen, dann braucht nicht mehr jeder sein grünes Gewissen befragen, sondern das grüne Gewissen ist eingepreist in den Marktrahmen. Und das ist eigentlich der einzige Weg, wie wir diese, das sind ja wirklich wahnsinnig anspruchsvolle Ziele, überhaupt bekommen können, nämlich indem wir den Marktmechanismus so gut wie möglich auch nutzen.
Provokant gefragt, ich muss aber auch bezahlen, wenn ich meine Batterie mit nicht grünem Strom lade oder wenn ich mein Plug-in kaufe aus ökonomischen Gründen und den gar nicht nutze.
Ja, das muss über alle Sektoren gehen. Das heißt, eine CO2-Bepreisung braucht es dann für alle Sektoren. Und was wir eigentlich hinbekommen müssen, ist, dass wir grünen Strom, Strom aus Erneuerbaren, günstig machen. Der muss befreit werden von den ganzen Umlagen, Abgaben und Steuern, die augenblicklich auf dem Strom liegen, damit dann dieser grüne Strom auch tatsächlich attraktiv ist. Also für die nächsten Jahre werden wir in Deutschland sicher auch etliches an Grünstromausbau hinbekommen. Aber wenn wir wirklich diesen substanziellen Umstieg brauchen, werden wir massiv mehr Strom brauchen aus erneuerbaren Quellen und die werden wir nicht mehr alle aus Deutschland bekommen. Da müssen wir nach Europa schauen. Europa hat genug Potenziale für Erneuerbare und wir werden auch über Europa hinaus schauen müssen und werden da auch importieren. Das wird vielleicht Strom sein, aber das werden auch zum Beispiel synthetische Kraftstoffe oder Wasserstoff sein, der hier nach Deutschland kommt. Wasserstoff und synthetische Kraftstoffe, die sind ein ganz zentraler Baustein der Energiewende. Wir haben einige Bereiche, wo diese Elektrifizierung, die wie gesagt in vielen Kontexten gut klappen wird, einfach nicht klappen kann. Und das ist die Industrie zum Beispiel, denken Sie an die chemische Industrie, an die Stahlerzeugung, aber das ist auch der Mobilitätsbereich und jetzt müssen wir eben auch nochmal sehen, Mobilitätswende ist nicht nur Pkw, sondern wir müssen auf die LKWs schauen, wir müssen auf Züge schauen, wir müssen auf die Schiffe schauen, auf die Flugzeuge, all das wird eben nicht mit Strom so einfach möglich sein und dafür brauchen wir dann den Wasserstoff, dafür brauchen wir die synthetischen Kraftstoffe.
Sie sind einer der angesehensten Ökonomen Deutschlands, auch nah an der Bundesregierung dran in beratender Form. Jetzt ist natürlich zweierlei Frage. Ich kann verstehen, dass man die Batteriemobilität natürlich gefördert hat mit den politischen Rahmenbedingungen, dass man gesagt hat, man muss die Technologie im Markt etablieren. Auf der anderen Seite ist Deutschland natürlich ein Autoland. Ökonomisch ist das Ganze schwierig. Die ersten Entlassungen gibt es schon. Wie löst man das Problem?
Ganz wichtig, glaube ich, was kann die Politik machen? Ne? Und ich glaube, anstatt, ich sag mal, bestimmte Technologien recht stark zu subventionieren, wäre es besser, eben diese Rahmenbedingungen zu schaffen. Hohe CO2-Preise, aber eben auch Infrastruktur. Und das gilt dann eben nicht nur für die Infrastruktur beim Laden von Strom, für die Elektromobilität, sondern das gilt zum Beispiel auch für Wasserstofftankstellen. Wir haben in Deutschland nicht mal 100 Wasserstofftankstellen. Das heißt, wenn man hier tatsächlich im Bereich der Mobilität mehr schaffen möchte, dann muss man tatsächlich hier aus politischer Sicht diesen Hochlauf hinbekommen und die Politik hat sich das auch zu Herzen genommen. Also es gibt ja seit kurzem zum Beispiel eine Wasserstoffstrategie für Deutschland. Ich glaube, ein ganz wichtiger Schritt. Und ich glaube, da muss in den nächsten Jahren auch tatsächlich viel passieren.
Jetzt geht gerade in Baden-Württemberg, gerade in Stuttgart, die Angst um. Sie haben in Detroit studiert. Das ist vielleicht eine Stammtischparole jetzt. Aber droht im Land eine Detroitisierung?
Ja, ich hoffe es auch nicht. Also aus meiner Erfahrung in Detroit muss ich sagen, das ist zwar sehr, sehr spannend, dort zu leben, aber nicht vergleichbar eben mit dem, was wir uns hier vorstellen. Nein, ich glaube, wir müssen eben hier, wenn wir tatsächlich uns anschauen, wie möchte man die Energiewende machen, dann müssen wir es so machen, dass unsere Vorteile der Industriestandort Deutschland auch gewahrt bleibt. Ne? Anders kann ich mir das nicht vorstellen. Und das heißt, Politik muss so agieren, dass hier unsere Rahmenbedingungen tatsächlich auch passen. Auch für die Unternehmen. Aber es ist auch klar, dass sich da viel bewegen muss. Und wenn man sich mal anschaut, den Green Deal, der jetzt diskutiert wird, wenn Sie das ernst nehmen, 55%, 60% bis 2030, dann bleibt hier kaum mehr ein Stein auf dem anderen.
Am 1. Januar kommt ja in Deutschland die erste Stufe der CO2-Steuer. Benzin, Diesel, Heizöl werden etwas teurer. Das tut weh, ist aber nötig und kann nur ein erster Schritt sein im Kampf gegen die Erderwärmung. Hohe CO2-Steuern forderte zum Beispiel auch zuletzt VW-Boss Herbert Diess. Und das finde ich auch nachvollziehbar. Wenn alles fair bepreist wäre, grüner Strom billig, fossiler Sprit teuer, wäre die Rechnung für mich als Verbraucher auch gleich eine andere. Im Moment kostet mich das günstigste für mich in Frage kommende reine Elektroauto im Leasing knapp 400 Euro im Monat, massiv subventioniert. Fast doppelt so viel wie ein gleich großer Verbrenner oder Diesel und die Betriebskosten sind kaum billiger. Da fällt der Umstieg auf eine vermeintlich grüne Alternative schwer. Zumal es noch immer nicht ausreichend grünen Strom gibt, dass ich denken würde, das lohnt sich jetzt richtig fürs Klima. Die gute Nachricht, Andreas Löschel bleibt optimistisch. Er denkt, trotz dieser Hürden werden wir es schaffen, die Klimakatastrophe zu verhindern. Und das, obwohl er auch das Kleingedruckte in den Berichten des Weltklimarats kennt.
Es reicht ja nicht mehr, nur auf Klimaneutralität zu gehen. In all den Modellen wird auch vorausgesetzt, dass wir später tatsächlich negative Emissionen haben werden. Also wirklich auch das CO2 wieder aus der Atmosphäre holen werden. Anders schaffen sie diese Ziele nicht. Das ist eines der Ergebnisse aus diesen Studien. Und das zeigt, wir brauchen eben eine Diskussion heute über die Frage der Elektrifizierung, den Ausbau der Erneuerbaren. Aber wir brauchen morgen eine Diskussion, die sich beschäftigt zum Beispiel mit der CO2-Abscheidung und Speicherung, das CO2 aus den Kreisläufen zu holen, vielleicht auch das CO2 zu nutzen, was so als CCS oder CCU bezeichnet wird. Und wir werden auch eine Diskussion eben bekommen über Wasserstoff, über Bioenergie und alle anderen Möglichkeiten, hier tatsächlich nicht nur klimaneutral zu werden, sondern tatsächlich sogar negativ, was die Emissionen angeht.
Negativ, was die Emissionen angeht. Wir leben ja aber in einer Plusgesellschaft. Ja. Wachstum, Wachstum, Wachstum. Müssen wir unser Denken umstellen?
Ich glaube, was wichtig ist, wir wissen aus allen Studien, dass üblicherweise der Verzicht auf Wachstum die teuerste Option für den Klimaschutz ist. Und das gilt für uns, aber es gilt natürlich ganz stark für alle Entwicklungs- und Schwellenländer. Also aus meiner Sicht brauchen wir ein Modell, wo eben ein Wachstum, eine Entwicklung tatsächlich zu mehr Wohlstand in diesen Regionen zusammengehen kann mit dem Pfad der Klimaneutralität. Und deswegen sind Innovationen so wichtig. Die Internationale Energieagentur schätzt, dass wir die Minderungen für die Klimaneutralität nur etwa zu einem Viertel aus Technologien schaffen können, die wir heute am Markt haben. Das heißt, 3/4 der Technologien, die wir brauchen, die sind heute gerade mal Prototypen, sind in der Demonstrationsphase, vielleicht haben wir sie noch gar nicht ausprobiert. Und das heißt, wir brauchen einen massiven Innovationsschub, wenn wir da auch nur einigermaßen in die Nähe dieser Klimaneutralität kommen wollen.
3/4 der Technologien, die wir brauchen, um das Klima zu retten, sind noch nicht marktreif. Uns muss richtig viel einfallen, wenn wir die Klimakatastrophe verhindern wollen. Mit welcher Technologie das übrigens gelingt, ist nicht klar.
Ich bin ja auch im Deutsch-Japanischen Energiewenderat und wir haben da gerade eben erst eine große Studie gemacht, auch zum Thema Wasserstoff. Denn Japan möchte ja eine Wasserstoffnation werden, möchte eine Wasserstoffwirtschaft generieren, die eben viel weitreichender ist in den Zielsetzungen, als wir das augenblicklich uns vorstellen. Was ich mitgenommen habe, ist aber, dass dieses Rennen gerade erst eröffnet ist. Ich bin ja viel auch in China. Da spielt natürlich Elektromobilität eine ganz zentrale Rolle. Auch da sieht man augenblicklich, dass es nicht ganz so einfach ist, die Elektromobilität so auszurollen, wie man das gerne hätte. Und auch Chinesen sind jetzt stärker dabei, zum Beispiel Brennstoffzellenautos weiterzuentwickeln und stärker in die Städte zu bringen. Also man sieht auch hier einen gewissen Technologiemix, der da ist. In den verschiedenen Ländern wird es eben hier auch ganz unterschiedliche Lösungen geben. Ich habe ja gesagt, man braucht ja auch viel Infrastruktur einfach. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass jenseits der Industrieländer und auch einiger Zentren, zum Beispiel in den Schwellenländern, China oder Indien, man wirklich in der Breite diese Infrastruktur hinbekommen wird. Da wird man unterstützen müssen, technologisch, auch finanziell unterstützen müssen. Und das wird eine große Herausforderung sein. Wenn wir den Klimaschutz mal global denken, dann ist klar, dass wir hier in Deutschland natürlich nicht die Welt retten, sondern wir müssen der Vorreiter sein und wir müssen andere Länder unterstützen, dass Klimaschutz tatsächlich ein Geschäftsmodell wird. Anders wird es nicht hingehen.
Stichwort Japan und Stichwort Brennstoffzelle. Die schauen wir uns im neuen Jahr genauer an. Da gibt es ja auch schon Autos auf dem Markt, allerdings auch nicht ganz billig. Und ich bin Ihnen ja noch eine Antwort schuldig. Unser erster Schritt in die Mobilität der Zukunft ist getan. Ich war mit Mats einkaufen.
Das Leder sind die?
Nee, das ist nicht Leder, du. Das ist Gummi.
Guck mal, da ist ein E-Bike ganz oben.
Schönes Fahrrad, ne? Guck mal, da ist das Schloss schon dran.
Ein E-Bike ist unsere erste Antwort, um CO2 zu sparen. Auf Sicht soll das ein zweites Auto ersetzen. Wie die Familienkutsche aber aussehen soll, weiß ich noch immer nicht. Dafür müssen wir noch ein paar Fragen klären. Hier, bei Fahrverbot. Der lange Weg zum umweltfreundlichen Auto. Die nächste Folge gibt's in 2 Wochen.